Vier Wochen und jede Menge Flachwitze haben zwar irgendwann ihr Ende, aber Moment! Im letzten Teil unserer Vorschau auf die Winter Season müssen Dimbula, Nejiyaku und Speckäuger nochmal ran, um mit viel zu geringer Körpergröße über den Laufsteg von Smile Down the Runway zu modeln, durch die VR-MMORPG-Welt von Infinite Dendrogramm zu streifen, die mit ihren grenzenlosen Möglichkeiten lockt, ihren ersten Kampf auf Leben und Tod über die Mobile-App des Darwin's Game zu bestreiten und in Pet Schabernack in den Köpfen ihrer Feinde zu treiben. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 112. Wii U, der heißeste Podcast des Jahres. Im Winter, 112, ruf die Feuerwehr. Das war die Einleitung, die mir Levi letzte Woche geschrieben hat. Ist sie nicht toll?
Absolut genial.
Ich muss wieder gehen.
Deine Zuhörer sind wach auf jeden Fall.
Oh, willkommen zum vierten Teil unserer Winter-Season-Vorschau. So geht das jetzt weiter, weil wir haben vier richtig tolle Anime für den Schluss uns aufgehoben. Ne, Sarah?
Ja, auf jeden Fall.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe heute Pet mitgebracht, tatsächlich. Wahrscheinlich der beste heute.
Meinst du diesen 3D-Tierfilm da von Disney?
Pixar? Ja, das wäre auch schön. Könnte ich auch drüber reden.
Ist der nicht so? Ja, ne?
Pets heißt der, glaube ich, ne? Ja. Also mit S noch.
Ich wette, ich habe mich jetzt gerade mega blamiert, weil ich irgendwelche...
Wahrscheinlich, ja.
Dimbula, get your facts straight. wer seine Facts straight hat, ist Yaku. Hi.
Guten Tag, ja, bin auch wieder da. Hallo.
Was bist du dabei? So?
Ja, schau mal kurz. Und zwar, genau, ich habe mitgebracht Darwin's Game.
Ich mag den Manga total. Wusstest du das?
Ich glaube, du hast mir mit ihm damals mal hier empfohlen.
Echt? Und dann hast du den gelesen?
Ja, aber auch, ich habe aufgehört irgendwann. Also, ich habe nicht viel gelesen.
War ein guter Tipp.
Ach, krass.
Aber ich komme ja schon noch dazu, warum und weshalb. Und,
bedeutet ja. Mir echt viel, Jaku.
Dann, egal. Machen wir weiter lieber.
Oleg.
Ja, ich bringe Infinite Dendrogramm.
Das bedeutet mir auch sehr viel, dass du mal wieder Isekai Oleg bist.
Ja, ja, wurde auch wieder mal Zeit, ey. Ich ja. Hab schon Entzugserscheinungen bekommen.
Ich hab auch schon Drohmails bekommen. Wann bringt der wieder den Isekai-Anime mit?
Ja, ich hab mir sogar einen Fächer zugelegt gehabt, damit ich mich abkühle, als ich ihn angefangen habe zu schauen.
Ich verstehe das nicht, aber ich werde es auch nicht hinterfragen.
Alles klar.
Ja, ich wollte gerade mal schauen. Das ist der dritte Fantasy-Anime dieses hier. Das ist schon ein guter Schnitt. Ich habe mitgebracht Smile Down the Runway. Wie war es nochmal? Ich hatte da vorher einen anderen stehen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Und dann habe ich den gepickt. Es geht um Mode. Also, schaut mich an. Das ist doch ein Thema, was mir liegt. Egal. Was habt ihr als letztes geguckt? Ich weiß, was ihr letztes geguckt habt, weil wir machen das jetzt schon zum vierten Teil, deswegen. Selber, was hast du als letztes geguckt?
Also, ich bin jetzt gerade noch dabei, Megalobox zu gucken. Der ist ja jetzt aktuell gerade auf Netflix mit deutscher Synchro.
Der ist schon bei Netflix?
Ja, bei Netflix. Hm.
Der kam doch gerade erst auf Disc?
Ja, keine Ahnung. Netflix ist anscheinend schnell. Und dann habe ich jetzt gerade den letzten, den ich beendet habe, war Run with the Wind, ein Sportanime. Da geht es um Laufen. So. Ja, ich weiß nicht, so eine Art Staffellauf, sag ich jetzt mal, mit 10 Leuten und die müssen dann da zig Kilometer da so einen Berg hochlaufen. Aber das war richtig emotional und total mitreißend. Also ich war voll dabei.
Das ist die ganze Zeit diese Character-Flashbacks so immer drin und so. Das ist wirklich sehr
ja,
cool.
Ja, total. Ja, ansonsten.
Wir haben noch diese Babylon-Diskussion zu klären.
Oh ja.
Ich wollte übrigens It Invaded eigentlich in diesen Teil reinnehmen, ursprünglich. Aber dann, wie gesagt, war ein Anime zu spät im japanischen Fernsehen und ich muss die ganze Planung umschmeißen und deswegen ist er nicht hier drin. Darf halt Pet, den hast du ja auch selber mitgebracht. Ja. Kann ich nicht woanders hinschmeißen. Sonst hätten wir heute das ultimative Battle der Crime-Thriller-Mindhacking-Anime. Babylon.
Cool gewesen.
Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen.
Oh ja, haben wir.
Ich weiß nicht, ich sehe in diesem Anime halt irgendwie nichts, was mich reizt. Also ich finde den langweilig.
Und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also was daran ist denn langweilig? Ich verstehe es nicht.
Die Animation. Das ist das Problem.
Da das ist jetzt halt kein, weiß ich nicht, kein Demon Slayer oder sowas, sondern das ist halt, darum geht's nicht. Also es geht halt nicht um die Animation, sondern es geht halt um den Inhalt, um das Gedankengut, um darüber nachdenken, sollte Suizid erlaubt sein, in Anführungsstrichen, also sollte das wirklich gefördert werden in dem Sinne oder sollte das eigentlich was sein, was halt verboten sein müsste. Ich finde die Diskussion halt total spannend und deswegen mag ich den Anime so gerne.
Krass.
Ja.
Also jedes Mal, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber jedes Mal, wenn ich mit dir rede, bin ich einen Schritt näher hin zu gucken. Deswegen hole ich diese Diskussion immer wieder gerne
hoch. Irgendwann muss ich dich einfach schubsen. Ich weiß noch nicht wie, aber vielleicht kommt es ja jetzt mit der letzten Folge. Vielleicht kann ich dir dann den letzten Schubs geben.
Schubsen. Ja. Ziemlich schwierig, wenn der eine in Süddeutschland wohnt und die andere in Norddeutschland. Hättest du dich eine kleinere Distanz aussuchen können?
Ja, keine Ahnung, mal gucken.
Was sind das? Das müssen schon so 600, 700, 800 Kilometer sein?
Bestimmt, ja.
Egal, wir kommen zu unseren Themen heute.
Genau.
Ich habe mich schon wieder Rüge von Levi bekommen, dass unsere Podcasts immer länger werden, weil ich 15 Minuten über Your Name, Quatsch, über Weathering With You diskutieren will.
Das könnte man auch einen Einzelpodcast machen.
Verdammt, ist eine gute Idee.
Ja.
Nein, hat ja egal in der Redaktion gesehen. So, Smite on the Runway hat 12 Folgen. So ist es, ouch. Jorah Tracks und Slice of Life, Drama und Gun Battle, das habe ich da untergejubelt, um zu zeigen, das ist eigentlich schon ein Manga. Über Mode.
Echt? Okay.
Ja.
Aha.
So, Studio Esola, die haben Are You Lost gemacht und Happy Sugar Life, ist so ein bisschen so ein Studio so für Snobs wie Mickey. Hi Mickey. Hört eh unsere Podcasts nicht. Und Simulcast gibt's bei Wakanim. Der Plot. Mit einer Körpergröße von nur 1,58 ist es Fujito Shiyukis Traum, ein Supermodel in Paris zu werden. Korrigiere, Hypermodel. Von allen Seiten wird ihr gesagt, dass sie aufgrund ihrer Größe keine Chance hat, aber aufgeben kommt für Shiyuki nicht in Frage. Dann trifft sie auf Tsumura Ikuto, der ebenfalls kurz davor steht, seinen großen Traum von einem Leben als Modedesigner aufzugeben, um seine Familie ernähren zu können. Für die beiden beginnt eine gemeinsame Reise mit dem Ziel, ihre Träume in die Realität umzusetzen.
Ja.
Was sind deine Träume, Oleg?
Meine?
Ja.
Beinahe alles erfüllt.
Alles klar, raus.
Die Diskussion machen wir beim Pet nochmal auf. Wie krieg ich das aus dir raus?
Alles klar.
Jetzt hast du mich an meiner Ehre gepackt. Nee, wie fandest du den Anime?
Ich fand es auf jeden Fall ganz cool, dass hier mal ein neuer Ansatz auf jeden Fall entstanden ist. Also mit Models habe ich echt noch kaum gesehen gehabt. Also fast einen ganzen Lauf, also gar nicht eigentlich, nee.
Kurzer Einschub. Ich habe eine Doku gesehen von so Gelsenkirchener Modedesigner. Die haben solche Overknee-Strümpfe gemacht, die so Farbflecken so drauf haben und die sind in Japan der heiße Scheiß.
Ach du Scheiße.
Alles klar.
Das heißt, Oleg, eigentlich bist du nah an der Modequelle.
Super. Nee, und das Geile fand ich halt hier, dass die Fujito halt wirklich die ganze Zeit versucht, ihrem Traum da entgegenzukommen. Und so baut sich halt eigentlich die ganze halbe Folge eigentlich so auf, dass die halt irgendeine Agentur versucht, da sich halt zu finden.
Also tatsächlich nur, eigentlich nur die von ihrem Vater. Die, genau. Wie hieß sie? Milenege.
Genau, das war ja irgendwie ihr Name.
1000 Schneeflocken, ja. Shiyuki, also Yuki ist Schnee und ja. Shi ist?
Ja, 1000.
Haben wir auch immer Chi gesagt? Nee, Sen haben wir immer gesagt.
Aber vielleicht ist es auch wieder so ein Ding mit Wortbildung.
Ja, natürlich.
Bla, bla, bla.
Ja, natürlich, aber ich muss sagen, ich war recht gleichgültig gegenüber der, weil ich dachte mir so, ja, okay, ein reiches Mädel wurde in, also ihr Vater ist großer Modedesigner und sie will auch Modedesignerin werden. Ja, okay, gib ihr noch 5 Jahre, dann hat sie einen neuen Berufswunsch. Aber der Tsumura, der hat mich richtig gequetscht. Also es ist auch eigentlich mega plump, weil es die typische Aufsteiger-Story, weißt du, das ist so einfach so ein richtig armer Typ, der sich um seine drei Schwestern kümmern will und die eine ist mega intelligent, konnte nicht zur Uni gehen, die andere ist ein Sportass und konnte nicht zur Uni gehen, aber die ganz Junge, die soll zur Uni gehen und deswegen geht er nicht zur Uni und jobbt. Oder so.
Aber die haben das auf jeden Fall gut verpackt gehabt. Mhm. Nee, ich fand das halt ganz cool, dass man bei, dass die auch bei Tsumura und gezeigt haben, wie er halt versucht hat, dort zum Beispiel solche Sachen halt zu entwerfen, dass er zum Beispiel jetzt nicht dieses nötige Geld hat, die Sachen halt, ja, diesen Stoff sich zu kaufen, um Kleider zu entwerfen, sondern er einfach nur mit recycelten Sachen halt dort zum Beispiel versucht, wo sie halt diesen, ich glaube, dieses Hemd oder Pullover.
Nee, sie meinte dann zu ihm so, hier hast du alle meine Sachen, die mir nicht mehr passen, mach was Geiles raus.
Ja. Aber ich fand das halt gut, dass man auch bei den Klamotten auch gesehen hatte, dass man so diese ganzen Nähte halt gesehen hat, wo er wirklich da versucht hat, mit verschiedenen Ansätzen auch dort, ja, mit vielen Korrekturen, die Sache halt fertigzustellen. Das fand ich halt cool.
Ich fand's cool, ich sagte ja gerade schon, in Shonen-Manga, du hast hier nicht diese Shoujo-Atmosphäre, weißt du? Ich meine, du hast diese Hintergründe und so, ja, oh, sieht doch schön aus und so weiter, aber stellt euch jetzt mal vor, Fruits Basket. Weißt du, dieses eine Mädel da umringt von den ganzen Typen und so. Und stellt euch diese Atmosphäre vor. Und stellt euch jetzt mal vor, dass Smiledown The Runway diese Atmosphäre hätte. Dieser Anime würde krachend gegen die Wand fahren.
No, das ja, stimmt.
Stattdessen, der Anime beginnt sofort, so ein Model wird gezeigt, wie es über den Laufsteg läuft. Das ist auch sie, ja, stimmt. Hm. Und dabei läuft so ein westlicher Popsong mit so einer ganz starken weiblichen Stimme und so. Also stellt euch das so ein bisschen vor wie diese Artigan-Musik aus Karen Tuesday. Hat total... Ja.
Hat mich auch voll daran erinnert.
Ja, der. Oder halt das Yakuza Hostess Club, Host Club Game. Das hat auch so eine Musik. Nische! Nein.
Alles klar.
Danach hatte mich der Anime halt schon. Also ja. Da zu sehen war irgendwie der Schatten so in alle vier Richtungen wegen den ganzen Lichtern so auf dem Laufsteg. Ist geil gemacht. Ich will nicht die ganze Zeit nur alleine reden, aber ich habe so viel zu sagen. Der Anime wechselt die ganze Zeit so zwischen quasi so Resignation und Ekstase. Also Ups und Downs. Und alle Sachen, der Soundtrack, die Animation, die Dialoge, alles geht mit. Du merkst einen anderen Ansatz ans Dialogschreiben. Ja. In diesen ekstatischen Momenten und in diesen Resignationsmomenten. Also es ist wirklich, als hätte es wer anders geschrieben und wer anders gemacht.
Also ich finde, das erinnert auch so ein bisschen an so Depressionen oder sowas. Weil du hast halt, ja, so auf der einen Seite hast du halt irgendwie den Anfang, der halt so total energetisch ist und so total mitreißend und so. Und du denkst dir so, ja, geil, die schafft das und bla bla bla. Ne?
Noch 20 Zentimeter wachsen.
Oh, ja, ja, genau. Und ja, geil, sie muss ja nur noch 20 Zentimeter wachsen. Naja, sie ist in der Mittelschule, das schafft sie schon. Und auf einmal kommt dann halt so der komplette Absturz ins Düstere und sie sagt, nee, okay, sie ist immer noch nicht gewachsen und ist halt bei 1,58 dann halt stehen geblieben. Und dieser Wechsel ist halt so richtig, als wenn die dann in so eine Depression fällt, aber sie holt sich da immer wieder selber raus. Also sie ist ja total von sich überzeugt und sagt halt, ich schaff das und ist egal, wie ich da hinkomme. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, weil das zeigt halt auch so ein bisschen dieses es gibt halt nicht nur einen Weg, wie du irgendwo hinkommst, sondern es gibt immer mehrere Wege.
Typisches Shonen-Philosophie.
Ja, total, genau. Auf jeden Fall. Das ist so ein richtig typisches Shonen-Ding. Und ich finde auch die beiden Hauptcharaktere, die ergänzen sich halt sehr gut. Also ihr habt ja schon gesagt, dass Chiyuki halt eigentlich gar nicht so ein interessanter Charakter ist. Ist sie auch nicht, finde ich. Sondern sie ist eher so die Lebendige in der Story, weil Tsumura ist ja eher so ein Typ, so eher der Zurückhaltende und der sich halt selbst zurücknimmt, damit die anderen strahlen können. Und ich finde, da gleichen die sich halt sehr gut aus. Also er ist halt eigentlich der interessantere Charakter, aber sie versprüht die gute Laune so ungefähr.
Ich finde auch am Ende, diese letzte Szene, wo quasi er ihr so ein Kleid gemacht hat und sie rennt dann wieder zum Casting, was jede Woche ist von der Agentur ihres Vaters, wo sie immer abgelehnt wird. Dann kommt sie dann mit so einem richtig krassen Kleid halt an und Tsumura hat dann auch so gesagt, so hier, ne, irgendwie ihre männliche Seite mehr präsentieren und sie dann halt so in so einem One-Punch-Man-Standbild so, hat er mich gerade einen Jungen genannt? aber auf jeden Fall ist sie das dann ja peinlich, dass es halt einfach so ein armer Klassenkamerad von ihm gemacht hat und sagt dann halt so, ja, das ist von meinem Vater, das Kleid. Als Leute auf der Straße, also eine Profi-Fotografin, sie dann fragt so, wer hat das gemacht? Und dann spannt sich dann dieser Zufall raus, weil das Foto ist dann in einem Magazin und da sieht es irgendwie ein Star, twittert es, kriegt arschviele Tweets und die kriegen so viele Aufträge bei der Agentur und der Vater denkt sich halt so, das ist gar nicht unser Kleid, wie sollen wir jetzt 10.000 Stück davon herstellen?
Ich fand Ich fand, die Besonderheit war dabei, als die auf diese Tweeter so gedrückt hatte und dann diese Schallwelle, die sich über die ganze Stadt verteilt hatte.
Ja, richtig gut.
Tolle Metapher.
Wollte ich genau diesen Ansatz nehmen und fragen so, Dimula, ist es auch bei dir genauso, wenn du Tweets erstellst, dass es sofort so einen flächendeckenden Ausstoß gibt oder so?
Bei mir sind das eher so diese Tumbleweeds aus Westernfilmen, die sich dann um mich herum ausbreiten, wenn ich tweete. Nee, ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt hatte, ich glaube noch nicht. Aber dieses Element Zufall, das ist ja im Prinzip das, was das darstellen soll, Zufälle und Zufälle und die dich weiterbringen können. Das ist irgendwie so das Shonen-Äquivalent zu Kämpfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall passt es total gut.
Ja.
Ja. Naja, bei mir war der Anime so eine Achterbahn. So der erste Moment, wo er anfing, dachte ich mir so, oh Gott, okay, was ist das denn jetzt? Okay, dann schaue ich mir das halt an. Und irgendwie dann hat es mich doch irgendwie so gecasht ein bisschen mit der, einer Sache, dass sie quasi halt ihr Traum nicht erreichen kann, aufgrund ihrer, weil sie zu klein ist und so weiter. Alle sagen ihr, das kannst du nicht machen, das geht nicht, gib auf. Es ist halt so, wird halt immer wiederholt quasi, dieses, hör auf mit dem Scheiß, such dir was anderes. Wieso willst du deinen Traum dann hinterherjagen und so. Und bei dem Tsumuru ist es ja genau ähnlich quasi. Er muss halt quasi für seine Familie sorgen oder man will das von sich selber ausmachen und gibt dadurch halt seine Leidenschaft auf. Fand ich cool, so den Aspekt, so okay, da haben wir jetzt nicht nur so ein Anime, wo die einfach ein Supermodel werden will und halt da und spaziert da jetzt ein bisschen rum, ein bisschen Slice of Life, ein bisschen Comedy, die hier und die Stars, sondern schon so ein Struggle dahinter. Fand ich cool.
Na, wäre auch cool, wenn es irgendwie noch eine Folge irgendwie gäbe, wo dann halt auch wirklich gezeigt wird, irgendwie, ja, du bist jetzt Designer, du bist jetzt Model, aber dafür geht seiner Familie irgendwie kacke oder sowas. Oder also, dass man irgendwie gezeigt wird, das hat einen Preis. Was wolltest du sagen, Jakob?
Ja, genau, das hat mir so gefehlt. So, am Ende der Folge hat er ja quasi seinen Vertrag da bekommen, ist da bei dem jetzt eingestellt, bei dem super Unternehmen da und ist jetzt Witchboy eigentlich in dem Sinne. Und hätte mir sowas gefehlt oder fände ich besser, wenn der Anime in so einem Stil verlaufen wäre, wie der erste Part der Folge, wo sie quasi noch diesen realen Struggle haben, noch so, okay, ja, ich mache halt hobbymäßig noch die Klamotten und so für dich und so weiter oder was auch immer, irgendwie halt nicht so von wegen, okay, jetzt Folge vorbei, Happy End, Chiyuki, du darfst doch zum Bonus mitmachen, hier, Glückwunsch und so. Es war mir ein bisschen so zu einer Gratwendung so. Hä, warum?
Aber so war es doch gar nicht. Also, er hat doch, also der Vater von Chiyuki hat ihm doch nur das Design für das Kleid, um das abgekauft. Es ging, abgekauft. Mehr war es doch nicht.
Ja, aber hat ihn ja auch eingestellt.
Nein, er hat ihn nicht eingestellt, hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, er kauft das Design für das Kleid.
Er würde sich freuen, wenn er dann da reinkommen würde. Das waren so die letzten Sätze.
Ja, echt? Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Aber ich habe irgendwie interpretiert, dass er da jetzt anfängt. Aber selbst das auch. Ja, gut.
Aber vielleicht, Jakob, gleich in der Folge 2, in den ersten 2 Minuten, du bist eingestellt. Dann kannst du ja.
Ich glaube auch nicht, dass der Manga wird wissen, dass dieses Element einfach arschwichtig ist für die Progression. Und ja, das nicht einfach so aufgeben. Ich will noch mal sagen, bevor wir zu den Noten kommen, wie cool das ist, so in so einem Meta-Kontext beim Weekly Shonen Jump von Shueisha, also quasi das direkte Konkurrenzmagazin vom Weekly Shonen Magazine, wo dieser Manga erscheint. Und er hat halt komplett so verschlafen, dass halt einfach mittlerweile auch arsch viele Mädels die Shonen Jump lesen. Und ich find's cool, dieser Manga ist irgendwie so ein Statement, so hier, fick dich, Shueisha. So macht man halt Manga, die halt für beide Zielgruppen irgendwie sind.
Ja, das stimmt.
Weil Shonen heißt halt einfach nicht mehr kleine Jungs.
Ja.
So. Gibt nämlich im Weekly Shonen Jump in der Redaktion gibt es, glaube ich, nicht eine Frau als Redakteurin.
Krass.
Das ist ein Statement. Jo, eure Noten. Fang mal an, Sarah.
Ich sag mal, nach der ersten Folge wäre ich jetzt bei einer 6. Es kann sein, dass sich das noch nach oben oder nach unten korrigiert, je nachdem, wie es weitergeht. Aber ich finde, er ist schon ein bisschen besser als Durchschnitt, deswegen bin ich mit einer 6 eigentlich ganz zufrieden.
Ja, cool.
Wenn wir jetzt auch Durchschnitt, ich gebe ihm eine 5.
Das klang gerade euphorisch in der Besprechung. Oleg, was hast du ihm gegeben?
Ich gebe dem eine 8 von 10, weil ich finde, dass es ein cooler Ansatz ist und man sieht sowas halt nicht sehr oft. Und der wurde auf jeden Fall, so hat einen guten Start gehabt und ich denke, der wird sich noch entwickeln.
Jetzt sind wir auf dem Board. So, ich gebe ihm nämlich auch eine 8 und damit kriegen wir eure ganzen Noten.
Negativen!
Durchschnittsnote ist nämlich 6,75. Hui. Nicht ganz für die 7 gereicht.
Ach ja.
Aber so ist das mit der Demokratie.
Wer hat schon bei uns einen Durchschnitt 7, ey?
Ja, genau.
Wenn ich da bin, lasse ich das keine zu, ey.
Es wäre direkt Top 5 ADW auf all time, so, this podcast exists. So, wo wir gerade sind bei Dingen, die gelten, seitdem dieser Podcast existiert, Oleg, ja, ist auch schon seit Start dabei, das ist richtig. Und deine Isekai-Anime auch. Los,
fang ja an. Ich freu mich. So, kommen wir zu Infinite Dendogram. Der besteht aus 13 Episoden. Die Genre-Tags sind Adventure, Fantasy und Sci-Fi und ist halt von einer Light Novel adaptiert und kommt vom Studio NAS. Die haben ID Invader zum Beispiel gemacht und den Simulcast hat sich Anime On Demand geholt. Kommen wir zu dem Plot. Im Jahr 2043 geht mit Infinite Dendogram das erste erfolgreiche, voll umfassende VR-MMO an den Start.
Nach Sword Art Online.
Nach ja. Sword Art Online, ganz genau. 2 Jahre später erhält auch Highschool-Absolvent Ryuji Mukodori die Möglichkeit, in das Spiel einzutauchen und seine unendlichen Möglichkeiten zu entdecken. Zusammen mit seinem älteren Bruder Shu, einem fetten Bären, und seiner Partnerin Embryo macht er sich auf, die Welt zu erkunden.
Jetzt verstehe ich die Beschreibung auch. Ja, mit Partnerin und so, ja.
Ja, ich habe auch erstmal gedacht, Embryo ist so, okay.
Ja, die Japaner, also die sollten manchmal Namen einfach googeln, bevor sie sie benutzen. Die denken sich so, ja, das klingt cool. Nee, das hat halt eine andere Bedeutung. Ja, ja, wo fangen wir an? Ich will diesen Anime eigentlich richtig krass mögen. Aber da sind so 2 Sachen. Das eine ist recht einfach zu sehen. Also alles, was das Anime macht, hat Sword Art Online halt auch schon mal gemacht. Der macht das gut, aber es war halt alles schon mal da. Und das andere ist halt so die allerletzten Minuten, wo er dann gegen diesen 1000-Füßler kämpfen muss. Und in diesem Spiel ist das ja so, die NPCs, die sind so ein bisschen wie in Lock Horizon. Die sind halt quasi wie echte Menschen. Und so kriegst du auch deine Quests. Also es wird jetzt quasi gezeigt an seinem Bruder. Das ist ein Bär in dieser Spielwelt. Und der kauft alle, wie hießen die?
Armbären oder irgendwie sowas. Oder irgendwie so.
Ja. Und dadurch wird in dem Spiel eine Quest generiert, dass quasi die Schwester von so einer Ritterin, also beide NPCs, in den Wald rennt, um diese Früchte neu zu besorgen, weil ihre Schwester nämlich einen Geburtstag hat und so und die ihren Kuchen backen will. Und dort wird sie jetzt von Monstern angegriffen. Das sind so riesige 1000-Füßler. Weil dann irgendwann finden die heraus, ja, du hast jetzt einen Level 0 Spieler halt eine Level 210 Quest gegeben, Spiel, das ist sehr fair von dir. Und die Monster One-Hit die halt sofort. Und dann sein letztes Potion ist weg und dann meint er so, bitte Spiel, gib mir zumindest 1% Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Und dann beschwört er halt seine Superfähigkeit heraus, so als generischer Kirito-Abklatsch. Und das ist natürlich ein Mädchen.
Die aussieht, als wäre sie gerade aus Date Alive rausgeschrieben.
Ja!
1:1.
Ja, stimmt. Ja, und dann packt er sich das Schwert, streckt das Ding nieder, die Quest ist erledigt und ja.
Mit Schwert ist wirklich Schwert gemeint. Also ja. Keine Körperteile an ihm oder ihr oder.
Sie verwandelt sich in ein mächtiges Schwert. Schwarzes Schwert.
Da haben wir dann den Noragami-Effekt quasi. Hm.
Wer es am liebsten der Anime hätte. Hätte einfach einen Cliffhanger gemacht in dem Moment, wo der Tausendfüßler ihn angreift und da keine Potions mehr hat.
Das ist es ja. Ich fand nur jetzt so den einen Ansatz cool, als die halt in diesem Friedhof waren, ne? Oder was, ein Garten?
Ja, genau, irgendwie so eine Mischung aus beidem, ne?
Ja, so ein Friedhofsgarten. Ne?
Wörter, die man nicht mischen sollte.
Ja, und auf jeden Fall fand ich das ganz cool, als die beiden NPCs da angegriffen werden und dann kommt dieser fette Bär mit seiner mega hier, was war das für eine Waffe überhaupt?
Eine Minigun.
Ach, Minigun, genau. Und fängt da an, erstmal diese Krabbelfiecher alle zu plätten. Und ich habe mir erstmal gedacht gehabt, oh, da kommen jetzt statt einem Mega-Vieh kommen jetzt 4 heraus und stürzen sich auf ihn und er wird gleich, keine Ahnung, ein One-Hit machen und das war's. Aber da fand ich das cool, dass er dann einfach mal unter die Erde gezogen wurde und dann einfach weg war. da hat er mich ein bisschen abgeholt.
Vor allem, wo du sagst gerade Kampfszenen, das ist eigentlich der dritte Punkt, warum mir dieser Anime es schwer macht, ihn zu mögen. In den Kampfszenen hat der Anime bewiesen, dass er halt überhaupt keinen Plan hat, was er gerade tut. Weißt du, da ja. Kommen diese 1000-Füßler und die Die bewegen sich so ganz smooth einfach so von links nach rechts über diesen Bildschirm, ohne irgendwie einen von ihren Gliedern mal so zu bewegen. Das sind einfach beweglose, tote Objekte. No. Die über den Bildschirm schlittern. Das ist kacke.
Apropos tote Objekte, die Charaktere sind einfach so, solche Hüllen, keine Ahnung, das ist so generic einfach. Das ist einfach so ein Abklatsch von einem x-beliebigen, keine Ahnung, anderem Isekai-Anime, wo die Charaktere einfach genommen wurden, so Namen abgeändert, fertig. Hast du denselben Kram, so. Einfach so, keine Ahnung, weiß nicht, wie kann man heutzutage immer noch so das Gleiche machen einfach? Wie kann man nicht einfach so ein bisschen, weiß nicht, als er da mit diesem Mädchen weggerannt ist, und auch meinte von wegen, ah, wieso bist du eigentlich hierher? Und sie meinte, ja, irgend so ein Mann hat mir gesagt, ich muss die Sachen hier pflücken. Und dann seinen Spruch davon wegen, oh ja, den würde ich gerne auf die Fresse hauen. Ja, super, soll ich mir das jetzt irgendwie jetzt sagen, irgendwie, soll ich da jetzt Charakter in ihm sehen oder was? Nein, Mann, das ist einfach schlecht, ein schlechter Dialog, schlechter Versuch, irgendwie Charakter in den Charakter reinzubekommen. Das ist einfach dumme Charaktere in meinen Augen. Auch dieser Bär, Mann. Ey, come on, Mann. Das ist einfach nur.
Ey, der war doch am besten.
Die haben Kinder Luftballons und Süßigkeiten verkauft. Ja, ja, aber da hatte ich auch was.
Genau. Ich wollte gerade sagen, diese Dynamik zwischen den beiden, du merkst, dass sie Brüder sind, allein von den Dialogen.
Ist Ray cool Starling, eigentlich. Yeah.
Ja, okay, und vom Nachnamen merkst du es natürlich auch.
Weil haben die es ja unter Party ja gezeigt gehabt, dass beide da so stehen.
Oh, ich weiß nicht. Bei mir ist immer so das Problem, wenn ich halt so ein Anime gucke, also ich hätte mir den niemals angeguckt, wenn nicht einer von euch gepickt hätte, nie im Leben, weil allein schon der erste Satz mit VR-MMO, da bin ich dann schon raus, also SAO, okay, alles andere, nein.
Ja, aber wenn er wenigstens lustig wäre, das wäre schon geil, aber...
Ich habe halt die ganze Zeit gewartet darauf, dass der Anime mir zeigt, warum ich jetzt diesen Anime gucken soll, warum nicht einen anderen Isekai-Anime, weil ich finde, also die zumindest guckbar sind, die Isekai-Anime, die haben immer eine so eine Sache, die halt irgendwie besonders ist. Da ist dann halt Schleim als Hauptcharakter oder eine Spinne oder, ne, ihr wisst, was ich meine.
Die verschwenden nicht die komplette erste Folge damit, ihre Spielregeln zu erklären.
Genau, und hier hast du halt einfach nur lauter Sachen reingeballert, die es aber alle schon gab. Und dann sehen die Figuren auch noch so total 0815 aus und so. Hier die, der NPC, der ihm die Quest gibt, sieht halt einfach aus wie die Priesterin aus Goblin Slayer. Also irgendwie haben sie alles verwurstet, was irgendwie schon mal da war. Und ich weiß nicht, also mir war der einfach zu generisch, zu, ja, lasst mal ein Isekai schreiben, wir packen da einfach alles rein, was schon mal irgendwie da war. Also weiß ich nicht.
Wie Sword Art Online ist die Novel des Jahrzehnts, da brauchen wir Nerf Gear.
Ja, genau. Und es sieht auch einfach genauso aus.
Aber das war auch das Geile, so ganz am Anfang, wo der Highschool-Absolvent Reiji hier einfach so, oh mein Gott, ich habe die Maske bekommen. Er setzt sie sich auf und das beginnt sofort.
Fertig. Ja.
Da gab es noch nicht mal so eine richtige Einleitung.
Ja, Leute kennen ja SO schon, ja, wissen sie, was abgeht.
Ja, aber vor allen Dingen auch von der Charaktererstellung, ne, fand ich jetzt eigentlich auch ganz cool, weil damit könnte man auch ein bisschen was machen. War dann so, hey, kann ich ein Abbild meines Körpers machen? Jo, da. Wurde gescannt. Ey, kann ich meine Haare blond machen? Ja, ja. Mach mal.
Okay, cool.
Hat blond gemacht. Jo, geil, passt. Da ist deine Tasche. Guck in die Tasche rein, das war das Geile. Er macht die Tasche auf, da sieht man nichts. Es war einfach nur dunkel. Man hätte doch wenigstens ein paar Klamotten da rein tun können. Genauso wie die Potions oder was weiß ich. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, in die Tasche eine Münze reinzutun oder irgendwas. Das war einfach nur leer.
Ja.
So.
Einfach nur leer. Gutes Schlusswort.
Boah. Wie gesagt, ich will den halt wirklich mögen.
Warum denn? Scheiße, Mann. Warum willst du denn?
Warum willst du ihn mögen?
Der hat irgendwie auch dieses Gespür für Technik. Also, die wird ja so ein Konzept von Quests vorgestellt, dass Quests quasi über Deep Learning, über KIs automatisch generiert werden. Das ist die Zukunft für Videospiele, bestimmt.
Ja, aber das gab's doch alles schon mal. Wenn das jetzt der erste Anime damit, weißt du?
Wahrscheinlich ist es einfach, weil Elicization so viele Plotholze hat, dass ich halt auf das nächstbeste springe. Und das ist halt jetzt Infinite Dendrogram.
Oder vielleicht machen die es so, die erste Folge wird schlecht und danach wird's besser.
Nein, auch mein Ansatz. Nein. Danach wird's nicht besser.
Okay. Ja, vielleicht musste die halt schnell fertig werden, so.
Ja, schade.
Ja.
Schokolade.
Das stimmt.
So. So, dann fang mit der Note an.
Oh, wieso immer ich?
Das ist hier so festgeschrieben.
Es ist halt überhaupt nicht mein Ding und es ist für mich total kreativlos und einfach nur so. Die Animationen waren gut, ich will ja nicht nur schlecht reden. Also die fand ich ganz
Nein.
gut. Doch, ich fand, das konnte man sich schon angucken für ein Isekai-Anime. Ja, okay, die haben sich halt wirklich kaum bewegt, die Viecher. Naja, ich sag mal, das ist so eine 4.
Ne?
Ja.
Jaku.
Ja, da bin ich einig. Bei mir ist es auch eine 4. Also, was soll ich dazu noch sagen? Ist einfach schlecht. Also, es ist nicht so schlecht wie manche andere Sachen. Letzte Folge habe ich auch, glaube ich, sogar eine 3 oder so vergeben. Man, ja, wie du es schon sagst, der Ansatz ist ja schon interessant, so der Plot, von wegen hier KIs und so bla bla, aber es hat Umsetzung ist halt katastrophal. Also, viel mehr falsch machen kann man da nicht in dem Moment.
Oleg, wie viele von 10 Kiritos vergibst du?
Null.
Blonde Kiritos.
Okay, blonde Kiritos, Entschuldigung. da man sagt ja, dass die Hoffnung zuletzt stirbt und ich auch von dem noch etwas erwarte und hoffe, dass in der zweiten Folge was passiert, bekommt er die 5.
Ich fühle mich schlecht. Ich gebe ihm 6.
Dann ist deine Hoffnung ein bisschen größer als meine.
Nee, mein Wertungssystem ist einfach verschoben. Okay. Nach rechts verschoben.
Ja.
So. Durchschnittsnote ist die 4,75.
Ja. Ist okay.
Drückt das schon ganz gut aus, so.
Jetzt kommen wir von einem Spiel ins nächste.
Jaku, du hast auch ein Anime mitgebracht.
Genau, wie vorhin schon erwähnt, Darwin's Game wird 12 Folgen haben, ist ein Action-Drama-Mystery-Sci-Fi-Anime, ist eine Manga-Adaption vom Studio Nexus. Simcast gibt's bei Wakanim und Peppermint. Ein übernatürlicher Kampf an der Grenze des Vorstellbaren. Der stinknormale Überschüler Sudo Kaname erhält eine Einladung für die ihm unbekannte App Darwin's Game. Als er die App startet, wird er in ein Game hineingezogen, in dem Spieler mit Sigils genannten übernatürlichen Kräften gegeneinander antreten. Kann der völlig verwirrte Kaname einen Weg finden, sich in den Kämpfen gegen bedrohliche, starke Gegner zu behaupten und zu überleben?
Nein.
Ja, schon leider.
Ja, sonst würde er ja nach der ersten Folge enden, aber ja. Jetzt 12 Folgen haben. Also 12 Folgen überlebt er wahrscheinlich.
Und dann gibt's so ein hier, to be continued, kauf dir den Manga, du Schmarotzer.
Oh.
Ja, also wie gesagt, ist eine Manga-Adaption. Ich glaube, viele von uns haben den Manga schon gelesen auch davor, oder?
Nein.
Ich habe den ersten Band gelesen und abgebrochen.
Weißt du, ich stell mir halt diesen Mangaka vor, wie er sich seine Charaktere anguckt und sich denkt, dich mag ich, weißt du? Und dann kommt dieser Regisseur, dieser Yoshinobu Tokumoto, der vorher Comic Girls für Studio Nexus gemacht hat. Und er denkt sich so, ey, das ist meine erste Action-Serie, was muss man bei Action-Serien machen? Ja, wir nehmen das ganze Blut aus King's Game und machen das aber nicht trashig, sondern total ernst, weil ich bin ja ein ernstzunehmender Regisseur. Dann nehmen wir nochmal hier das Kack-Frauenbild aus Big Order und die ganzen Ketten, wo irgendwelche Oberschüler wer der Bildschirm schwarz ist, vergewaltigt werden, so von den Geräuschen. Ja, wir müssen irgendwie noch modern sein, also machen wir am besten irgendwie jegliche Form von Elektrospannungsgeräuschen mit rein und lassen einfach alle Soundeffekte übersteuern. Weißt du, dieser Panda, der erste Gegner von Kaname, wenn der einen Schritt macht, du hörst einfach nur so BOOM! Boah! Und ich habe noch nicht mal ein Viertel von meiner Liste runtergearbeitet gerade.
Ich glaube, ich kann aushelfen. Ich habe auch noch so ein bisschen was. Also,
ich hatte rot, ey, vor Wut.
Das Lustige ist, als es losging, also es geht ja los damit, dass erstmal ein Klassenkamerad vom Hauptcharakter gezeigt wird, wie der halt von diesem Panda gejagt wird. Und der schickt ihm dann quasi einen Hilferuf und das ist im Prinzip dann die Einladung zu dieser App. Und der stirbt halt, so.
Und warum muss er, während er wegläuft, alles, was er denkt, sagen?
Ja, damit wir das auch verstehen.
Ja, aber kann er mir, als er weggelaufen ist, konnte ich das auch denken. Warum kann er nicht auch das denken und muss es rausbrüllen? Ja. Das zerstört die komplette Immersion.
Ja, ich fand's halt auch cool, dass sie gleich zu Anfang halt so einen richtig starken Soundtrack genommen und sich gedacht haben, ja komm, das ist eine Verfolgungsjagd, das muss jetzt richtig ballern. Und du denkst dir die ganze Zeit so. Also, die Musik hilft gerade nicht unbedingt dabei, die Spannung aufzubauen, denn du sitzt halt da und es ist halt eigentlich keine Spannung, weil du weißt halt irgendwie, was passiert. Und es ist halt einfach nur, der läuft halt die ganze Zeit weg, mehr passiert im Prinzip nicht. Und aber total die spannungsgeladene Musik und das ist halt total, also es passt überhaupt nicht zusammen und das zieht sich durch den ganzen Anime, dass ständig Musik an Stellen kommt, wo es überhaupt nicht passt. Ich habe nach Minute 32 den Anime abgebrochen.
Ja, und deswegen muss ich dir leider sagen, also ich glaube, Minute 32 müsste ungefähr sein, wo dann das Budget für die Folge ausgegangen ist und dann Shuka und Kaname einfach nur noch 5 Minuten lang labern.
Ja, genau. Und vorher haben sie noch die ganze Zeit unter dieses Gespräch auch noch die ganze Zeit Musik geballert, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
Danach kommt ein Kampf, der halt mega kacke gepaced ist, weil er 15 Minuten lang geht. Aber der cool. Soundtrack da ist vernünftig.
Ah ja, gut. Dann habe ich das Gute quasi geskippt. Das ist auch schön.
Weil der Typ, der den Soundtrack gemacht hat, Kenichi Suhiro, der ist okay.
Er hat ReZero gemacht, ja, Golden Kamuy. Die Musik an sich, wenn du die Musik genommen hättest und die...
Nee, die am Anfang ist auch nicht gut.
Naja, aber die ist jetzt nicht, eigentlich nicht unterirdisch gewesen. Sie hat nur einfach überhaupt nicht gepasst.
Es ist schon halt mega platt, weißt du? Einfach ja. Nur irgendwelche dramatischen Geigen zu nehmen und dann merkt man so, oh warte, die Geigen haben viel zu wenig Spannung. Lass uns einen Kontrabass nehmen. Zusammen so mit so ganz vielen Elektrobeats. Das klingt halt dann wie ein Einheitsbrei. Apropos Einheitsbrei. Ich habe extra nachgeguckt. Als er dann ja vor dem Panda wegrennt, kommt er zu diesem Polizisten und sagt ihm, hier, ein Panda verfolgt mich mit dem Messer, bitte hilf mir. Und dann tötet der Panda den Polizisten. Und dann kommt sein Schulkamerad, der das schlechte Gewissen hat, weil er ihn auf der Schule nicht erklären konnte, was das Darwins Game ist, und schießt halt auf diesen Panda. Das gab's im Manga nicht. Und warum gab's das im Manga nicht? Weil er hat genau das Sigil, also Wärmeerkennung, um einen unsichtbaren Typen zu erkennen.
Ja, stimmt.
Das ist viel zu günstig. Solche Zufälle passieren dir nicht. Das ist einfach nur eine Dehnung von dem Plot, weil man es gerade braucht. Und ich bin so froh, dass der Manga das nicht gemacht hat. Andere Sachen. Man wollte unbedingt noch in diese Doppelfolge diesen Shuka-Kampf mit reinkommen. Dieser Shuka-Kampf, der ist erst in Band 2. Der Anime hat in dieser ersten Doppelfolge hat der 1,5 Bände gemacht. Normal ist ein 1/2 Band pro Folge. Maximal. Und dann kommt also der Anime endet mit so einem Cliffhanger. Nämlich von wegen, wo Shuka da meint so, gründe eine Familie mit mir. Ich habe auch nachgeguckt im Manga. Im Manga gibt es diesen Text gar nicht. Die sagt das nicht.
Ja, mit Familie wird natürlich hier dieses Clan-Gedöns da gemeint.
Ja, natürlich. Ja, aber gut, dass du das merkst.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, in einem Manga wird es aber auch, sagt sie auch irgendwie sowas, so eine sketchy Line irgendwo. 100%.
Nein, ich habe extra nachgeguckt, sagt sie nicht.
Sicher?
Und sie liegt halt auch nicht so behindert nackt neben ihm. Boah, dieser Anime, weißt du? Oh. Und ich bin mir, das Schlimmste an diesem Anime ist, ich bin mir 100% sicher, das ist der meistgeschaute Anime in Deutschland diese Season. Genauso wie Arifureta, der eine zweite Staffel kriegt, obwohl er verdammt nochmal Grafiken aus 1996 hatte. Boah! Ich könnte halt weitermachen.
Nee, um ehrlich zu sein, ich muss ein bisschen in den Anime auch ein bisschen in Schutz nehmen.
Nein!
Also ich rede mir da ein bisschen zu sehr drauf. Eventuell ist vielleicht, muss man bedenken, auch diese Anfangsszene, mit wo er wegrennt. Ganz ehrlich, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, wo man quasi immer diese Credits sieht. Und währenddessen läuft halt immer noch die Musik im Hintergrund. Das ist eigentlich schon gut gemacht, finde ich, in meinen Augen. Und ihr müsst bedenken, ihr kennt ja den Plot schon. Ihr wisst, dass es ein Panda ist, der sie unsichtbar machen kann. Aber wenn es jemand schaut, den man gar nicht gelesen hat, hat er ja keinen Plan, was da gerade abgeht. Die sehen ja nur, dass er irgendwie wegrennt.
Sehen halt nur, dass er halt halb unsichtbar ist und kommen dann drauf, ah ja, stimmt, er ist unsichtbar. Ja, okay, ich hab's verstanden. Nein, das glaube ich.
Ihr hatet da gefühlt ein bisschen zu sehr drauf.
Erinnerst du dich an diese Szene, wo dieser Panda von dem Auto angefahren wurde, wodurch Kaname ja durch Glück seinen ersten Kampf gewonnen hat?
Ja, ja.
Als der Panda weggeflogen ist, ist euch auch aufgefallen, dass er auf einmal so von den Relationen zu seiner Umwelt, auf einmal du denkst, warum ist der nur noch 50 Zentimeter groß? Ah, die Animatoren haben es verkackt, deswegen, ja, stimmt.
Sowas fällt mir generell nicht auf.
Ganze Animation, ich weiß auch nicht, warum das überhaupt in einer Doppelfolge gemacht wurde, keine Ahnung, war irgendwie...
Der Anime muss nach einer vierten Folge, also das passiert schon hin und wieder mal, also richtig schlechten Produktionen passiert das hin und wieder. Und dafür ist diese Produktion leider eigentlich noch zu gut. Dieser Anime muss nach der vierten Folge eine Recap-Folge einbauen, weil die Animatoren halt es einfach nicht in einer Woche halt hinbekommen.
Ach ja,
Produktion ist gefickt. Ja. Der erste Shot, als Kaname war, wo du siehst, dass sein, sein Mund quasi auf seinem Kinn hängt und seine Augen quasi in seinen Haaren. Und du dir so denkst, so, okay, ich will jetzt keinen dummen Spruch gegen Down-Syndrom, Leute, machen, aber welches Chromosom fehlt dir?
Ja, das ist, also dieses, nee, boah. Also ich musste mehrfach die Folge pausieren, weil es mir einfach zu langweilig war. Ich musste einfach Pause drücken, um durchzuatmen, um dann weiterzugucken. Und ich habe halt genau an der Stelle Pause gemacht, wo die gerade zu dritt im Klassenraum stehen und sich unterhalten und zwei Charaktere frontal in die Kamera gucken sozusagen. Und es sieht halt einfach aus, als hätte jemand irgendwie mit dem Pinsel oder Stift oder was auch immer abgerutscht und gedacht, naja, dann mache ich halt die Augen dahin. Also, ich verstehe es nicht.
Das Einzige in diesem Anime, was gut animiert sind Shukas Zöpfe, Shukas Strumpfhose und ihre Ketten.
Allgemein fand ich sie eigentlich am besten animiert von allen. Ja. Also generell, auch ihr Gesicht sah nicht ganz so schlimm aus wie die anderen.
Ich vermute, dass diese Anime halt einfach eher seine Charaktere, also ist keine Vermutung, ist eigentlich schon bewiesen. Einfach nur krass fetischisieren.
Ja, aber guck mal. Jetzt sage ich etwas, was dir nicht gefallen wird, dem Müller, aber das habe ich genauso auch schon im Manga aber gesehen. Darum habe ich ja den Manga auch gedroppt damals, weil ich das einfach halt schlecht fand. Das ist halt dieser Aspekt von wegen, dass die Charaktere so. Da gibt es dann noch diese eine Lodi da mit ihrem. Oder ist es eine Lodi mit dem PC-Dingern da, ganz bewusst, die man auch noch sieht? Die tritt ja auch dann noch bei denen und so weiter. Und es ist halt. Es ist mir viel zu viel so Fanservice, edgy ist da nicht unbedingt drin, aber so dieses Fanservice-Gedöns da. Diese dummen Jokes, gibt es auch im Manga. Das ist so der Grund, wo ich sage, das ist der Punkt, wo der Manga und auch der Anime natürlich auch dann halt dran versagen oder scheitern wird, finde ich. Das ist, finde ich, halt nicht so klug gemacht. Ich meine, das Setting ist cool. Ich lieb sowas. Dieses ganze Survival-Ding-Gedöns da, mit wo du gegen andere fightest und da überleben musst und so kacke und so mit extra Fähigkeiten, richtig cool. Ja, Pumpster, das gefällt mir super. Aber halt die Umsetzung, also die Charaktere finde ich halt sehr schwach, auch im Manga leider.
Ja, also ich habe halt vom Manga nur den ersten Band gelesen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade zwei Death Game Mangas parallel angefangen, halt Darwin's Game und 5 Seconds to Death, und den fand ich halt einfach viel besser und deswegen habe ich Darwin's Game direkt abgebrochen. Ich fand den Manga jetzt nicht schlecht oder so, ich fand ihn halt einfach nur nicht so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, halt einfach nicht so interessant. Und da hilft auch nicht, dass da halt ein Panda rumläuft, also ein Typ im Panda-Kostüm. Das war für mich nur schon wieder so ein Wiedererkennungswert, wo die gesagt haben, naja, wir packen da jetzt einen Panda rein, damit halt die Leute den Manga erkennen.
Ich wollte gerade sagen, wie hieß dieser andere? The Ones Within?
Ja, genau.
Ja. Pandas sind keine gute
gleiches,
Idee.
Gleiches Prinzip.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu den Bewertungen.
Ja.
Ich will nur vorher nochmal, um euch ein bisschen subtil zu beeinflussen, euch daran erinnern, dass als Kaname auf die Knie gefallen ist, wenn man ihm etwas Erschütterndes gesagt hat, es einfach so angeklang, als ob seine Knochen gerade gebrochen
sind. Direkt einfach alles kaputt.
Sarah, deine Note.
Ja, deswegen habe ich auch vorher eine 4 vergeben, damit ich jetzt eine 3 vergeben kann.
Jaku.
Ich gebe dir eine 5.
Weil bist du seine höchste Note heute?
Nö, ich bin eine 5 habe ich schon vorhin auch vergeben bei diesem Smile-Anime.
Nee, stimmt, sorry, der war bald. Ich habe Dinge aus durcheinander gebracht. So, Oleg.
5.
Also haben wir jetzt quasi 3, 5, 5. Wie setzt man diese Zahl logisch fort?
Mit einer 1 von 5.
Komm, Leute. Ihr wart doch alle auch 3. Auf Arbeit. Eine 3, genau. 3 von 10 Punkte. So. Damit ist die Durchschnittsnote 4 von 10. Gott. Wie kann etwas, was eine Mischung aus Big Order, Darwins, Osama Game. Das ist einzig Gute an diesem Anime ist, dass sie nicht diese verdammten scheiß Ketten aus Handshakers mit reingenommen haben. Weil dann wäre das Triforce der schlechten Anime in diesem Anime versammelt. Boah. So. Kühlen wir ein bisschen runter.
Ja.
Du hast auch noch was mitgebracht.
Ich habe auch noch was mitgebracht. Ich würde sagen, ne, das Beste kommt zum Schluss und so.
So ist es dieser Podcast konzipiert.
Ich habe heute Pet mitgebracht. Der Anime hat 13 Folgen, beziehungsweise wird 13 Folgen haben. Es ist ein Psychodrama, Fantasy, Mystery und Thriller. Es ist eine Manga-Adaption aus dem Studio Geno, das zum Beispiel Golden Kamuy gemacht hat und läuft auf Amazon Prime. Und die Beschreibung dazu ist: Die ebenso gefürchteten wie verachteten Pets können in das Gehirn anderer eindringen und Erinnerungen manipulieren. Hiroki und Tsukasa haben diese schädlichen, ja, Fähigkeiten. Sie werden mit ihrer fragilen Psyche nur durch ihre besondere Verbindung geschützt. Die Firma, eine Unterweltorganisation, missbraucht sie jedoch kaltherzig für ihre Zwecke. Werden sie diese Zerreißprobe überstehen? Ehrlich gesagt, weiß ich durch diese Beschreibung jetzt mehr als nach der ersten Folge. Also nichts davon habe ich in der ersten Folge geschnallt.
Ich fand aber viele Dinge sehr, sehr cool gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat die erste Folge auch Spaß gemacht und ich war halt wieder so ein bisschen in Babylon-Stimmung. Es ist halt, also ich stehe halt einfach auf so Thriller-Mystery-Gedöns, so Mindfuck-Sachen. Und ich meine, also ich habe mir aufgeschrieben, der Anime geht los, Minute 1. Ein Junge schlägt sich mit dem Kopf gegen die Fernseher-Armatur, den Kopf blutig, weil er sich vorstellt, wie seine Mutter sich selbst in Stücke schneidet. Und das sagt eigentlich schon alles.
Geil. Das Geile war ja sogar, dass dieses, als die Mutter sich zerfetzt, das war komplett in Rot, so, ne, schwarze Silhouetten und Rot, kennt man. Und dann so mit Jazzmusik. Ja. Ich sag ja, ein Zeit, zwei Kopf.
Das war ganz geil gemacht bei ihr, als sie so diese zwei Klingen halt so zwischen dem Wasser so gehalten hat. Das fand ich halt auch gemacht, als das Wasser so floss.
Weil die Kamera dann so nach unten ging, dass man quasi die Klingen ganz groß sieht, genau.
Genau, die Klingen erstmal, aber auch dieses schattiges Gesicht, also wo man wirklich so bis zur Nase, da haben die sich echt, echt gut verkauft.
Auf jeden Fall. Schade, dass es so eine Szene halt nicht nochmal gab.
Leider. Ja, das stimmt, ja.
Ich finde diese Anime, hast du It Invaded gesehen, Sarah?
Nee.
Damit kann man den gut vergleichen. Bei It Invaded haben wir diese Polizisten, die dieses Mindhacking nutzen, um Verbrecher zu finden. Hier nutzen es einfach Kriminelle, um Leute dazu zu bringen, zu denken, sie sitzen gerade im Auto, fahren mit 140 km/h eine Schnellstraße entlang, nur damit sie dann wirklich in ein Auto gesetzt werden und dann wirklich mit 140 km/h eine Schnellstraße entlang fahren, nur dass diese Schnellstraße dann plötzlich endet und sie dann halt sterben.
Explodieren.
In einem Unfall. Das war schon cool gemacht. Es sah halt auch wie ein kompletter Idiot von außen aus.
Ja, absolut. Und ich erhoffe mir halt, dass wir jetzt dann in den nächsten Folgen quasi mehr von dieser Gedankenwelt und dieser Manipulation sehen, wie genau das abläuft, weil in der ersten Folge wird halt erstmal logischerweise viel gezeigt, so von außen. Also wie halt diese Mafia da funktioniert.
Das kann der gerne weitermachen. Also,
ja, aber ich würde gerne lieber ein bisschen in die Mindfuck-Richtung halt mehr gehen, weil dieses von außen, dieses Mafia-Ding und so, das kennt man halt. Also das muss ich jetzt nicht tausendmal noch mal durchkommen.
Ich find's auch lustig, du sagst Mafia-Ding. Das Opening ist von TK from Long... Ja! Tosh de Sigule. Wie bei 91
Days,
ein
Jam,
dem
Alter.
Mafia.
Das ist richtig gut, Mann.
Anime. Und wie bei 91 Days haben wir wieder nackte Jungs, die sich ausziehen.
Ja, das stimmt.
Also ich sehe da irgendwie so ein Targeting, so ein Zielgruppentargeting. Mafia, nackte Jungs und TK, so, das ist das Triforce der bösen Jungs-Anime.
Ja, nun mochte ich 91 Days überhaupt nicht, deswegen möchte ich mich davon distanzieren. Stop.
Das war ein Meisterwerk, bitte.
In deinem Kopf.
Oh, auf jeden Fall fand ich, das Opening richtig geil. Ich war beim Opening war ich ja schon wieder total dabei.
Das Opening war auf jeden Fall ein Jam. Aber ich fand auch das Ending auch richtig
cool. Ja, das Ending war auch richtig cool. Da habe ich auch. Also normalerweise mache ich nach der letzten Szene mache ich aus. Ending höre ich nie. Aber da bin ich nochmal zurückgegangen und habe mir dann doch noch das Ending angehört.
Ich bin nochmal zurückgegangen, nachdem die letzte Szene kam, um zu verstehen, was überhaupt gerade passiert ist. Also
ja,
wir wissen irgendwie, dass dieser Kenji, das ist so ein Typ, der hat eine Jamaika-Flagge bei sich in der Wohnung hängen und hat Rasterzöpfe und so. Also du kannst dir vorstellen, was er für ein Typ ist. Und der wurde gemindhackt. Und du siehst dann die ganze Zeit, dass übelst schnell zwischen Realität und Fiktion gewechselt wird. Und du merkst diesen Übergang halt nicht. Und du weißt halt gerade nicht, zündet er gerade seine Wohnung an oder macht er sich gerade einen Kaffee?
Na. Und lecken die sich jetzt gerade ab, die Typen, oder stehen die einfach nur vor ihm?
dann meinte er die ganze Zeit, ich muss mal nach Bali fliegen, ich muss verschwinden. Und dann hat er ja so ein Bali-Ticket in der Hand und das ist einfach ein weißes Blatt, wo jemand mit Filzstift geschrieben hat, Flugticket nach Bali. Und denkst du so, du merkst schon, dass das kein Flugticket ist. Aber nee, merkt er ja nicht, weil er gemeintaggt worden ist. Das finde ich richtig cool, dass Leute halt wie Idioten aussehen.
Ja, das stimmt.
Ich finde halt dieser Wechsel quasi von Kenjis Story, von diesem Jamaika-Typen zu unserem Hauptcharakter, der sich halt seinen Kopf an der Armatur blutig geschlagen hat am Anfang, als er noch ein Kind war. Das ist sehr elegant.
Genau, am Anfang war er mit diesem Kind da und dann mit diesem Jamaika-Boy. Und irgendwie war irgendwie in der Folge so drin, so okay, das ist auch so eine wichtige Person halt in einem Anime, okay. Da entdeckt er, dass sein Chef da irgendwie dreckige Sachen macht und im Endeffekt wird er dann quasi gebrainwashed. Und dann endet ja die Folge. Und dann denkst du dir so, hey, warte. Also war das doch kein so wichtiger Charakter. Wer ist eigentlich unser Hauptcharakter?
Das habe ich auch nicht so ganz geschnallt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es sind die zwei Boys da, oder?
Ja, ich glaube, man hätte das bemerkt, wenn die Charakterdesigns nicht einfach so kacke wären. Also ohne Witz, die Charakterdesigns sind mega generisch, genauso wie die Backgrounds. Also ich wusste es halt einfach durch die News-Reportage über diesen Anime, dass er, dieser Junge, der dann abgeleckt wird von anderen Jungen, und der Junge, der sich als Kind halt seinen Kopf an der Fernsehmatur blutig geschlagen hat, das ist einer derselbe Person. Das ist einem Charakterdesign, okay. Merkst du das nicht.
Nee, das stimmt. Die sehen sich auch null ähnlich einfach.
Nee. Fast so wenig ähnlich wie aus Darwins Game diese dämliche Schulkrankenschwester, die in einer Einstellung einfach dann kein rundes, sondern eckiges Gesicht hat und aussieht wie irgendwie so ein Megaboxer. Tut mir leid. Ist immer noch sehr, sehr tief verankert. Ja.
Es ist noch im Kopf drin.
Ja.
Genauso wie, ich möchte gerne allgemein nochmal auf diese Szene mit Kenji eingehen, wo er da diesen Mindfuck-Moment hat, wo er nicht so genau weiß oder wo auch der Zuschauer nicht genau weiß, was davon ist jetzt Realität und was nicht, weil, also diese ganze Szene, ich fand die richtig geil aufgebaut, weil es geht ja los damit, dass er so ein großes Auge in seiner Wand sieht, was halt so ein bisschen, was ich total geil fand, weil da dachte ich mir so, ja cool, das ist so ein bisschen das Symbol dafür, dass halt gerade jemand in seinem Kopf ist sozusagen. Dann hat er vorher groß gesagt zu seinem Chef da, dass er nicht mehr raucht. Dann ist da eine angezündete Zigarette im Aschenbecher und er sagt so, hä, ich rauch doch gar nicht mehr. Und dann diese Typen, die da sich da irgendwie die Brust ablecken und du fragst dich, was ist da los? Und plötzlich stehen die halt vor ihm und so. Also.
Und plötzlich ist die Zigarette halt auch irgendwie, was war das?
Oh Gott.
Bist nicht genau erkannt.
Das war so Feuerwerkskörper oder sowas, keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Ja, aber wo hatte die her, Mann?
Ja, deswegen, das wusste man ja nicht so genau, was davon jetzt Realität ist und was nicht.
Aber lustig ist, als er da beim Treffen beim seinem Chef und der Chef ihm noch so meint, so zu ihm sagt, so, ja, hier, du hast irgendwie Zerstörer bei dir.
Ja.
Und hat man ja gewusst, okay, das sind ja die beiden gemeint. Und in meinem Kopf dachte ich so, hä, Zerstörer? Zerstören sie seine Wohnung dann, oder?
Das ist auch gut.
Das hat irgendwie nicht gecheckt.
Der kam in diese Szene ja auch mit dem Satz rein. Ah, ist die Sonne heute angenehm, wie die stickigen Strümpfe einer Oberschülerin. Und denkst du so, bitte was? Dieses Bild wollte ich jetzt nicht in meinem Kopf haben. Aber tolles Drehbuch.
Ja, also ich fand's auch allgemein, also die Folge hat sich total kurz angefühlt für mich, weil immer irgendwie was passiert ist, was ich nicht verstanden habe. Und ich die ganze Zeit dachte, oh, ich will jetzt weitergucken, ich will jetzt wissen, was da los ist und so. Und es war eigentlich doof, dass ich dann aufhören musste sozusagen. Und das war halt so eine Folge, ich glaube, ich habe die als drittes gesehen von den Sachen. Also ich habe halt Darwins Game als letztes gesehen und auf jeden Fall Pat vorher hat mich richtig mitgerissen und da will ich auch auf jeden Fall weitergucken.
So, dann kommen wir zu den Bewertungen. Fangen direkt an.
Ja, also ich bin da bei einer 8. Ich finde, es hat noch ein bisschen Luft nach oben. Mal sehen, was da noch so kommt. Aber ich denke mal, eine 8 ist schon ganz schön viel. Also für mich.
Ja, das ist halt die Summe der Punkte, die Jaco in jeder Folge vergeben kann, maximal.
Siehst du?
Jaco.
Ja, ich gebe dir tatsächlich aber auch eine hohe Note, und zwar gebe ich ihm 7 Punkte.
Ja, kannst du mal sehen.
Ja, hat mir sehr gefallen.
Klingt gut. Oleg?
7 von 10.
Bleibe ich auch, 7 von 10. Wie fühlt man sich als Außenseiterin?
Och nö, ich bin einfach nur ein Sucker für sowas. Deswegen ist es kein Wunder,
dass Nee, alles gut.
Es gibt immer das Plus Eins, ne?
Genau.
Mir fällt gerade auch so eine Szene wieder ein.
Von Darwin's Game?
Nee, dieses Mal geht es wirklich um Pat. dieser Junge, der ihm dann die Brust geleckt hat in dieser boah, komischen Traumwelt, der hat es danach hier dann einfach selbst erschossen.
Ja, stimmt, ja.
Ich hoffe, du träumst heute davon, dann bin ich mal gespannt.
Ich habe heute Nacht von was ganz anderem geträumt. Ich habe in meiner neuen Umgebung immer noch nicht herausgefunden, wo ich Fladenbrot kaufen kann. Und normalerweise, Fladenbrot ist mega geil, weil du schlägst einfach 5-6 Eier in der Pfanne auf und packst dieses Ei dann in einer Masse auf dieses Fladenbrot, hat genau dieselbe Größe und dann kannst du halt davon 2 Tage essen. Und dann habe ich heute Nacht geträumt, dass ein Typ auf der Straße begegnet ist, der ein Fladenbrot in so einer Plastiktüte hat. Ich habe ihn gefragt, wo hast du das Fladenbrot her? Der konnte mir das halt nicht beantworten.
Das kommt auch so wie so ein Drogendeal rüber. So, hast du die Ware? Ja. Hast du das Geld?
Und deine Quellen sage ich nicht. Oh. Mal gucken, wovon ich heute Nacht träume.
Hoffentlich nicht von Augen in deiner Wohnung und...
Ach, das habe ich alles schon durch. Jakob, irgendwelche schönen Träume bei dir?
Hey, wenn lieber nicht drüber. Ich habe gerade meinen Trauma überwunden und heute habe ich tatsächlich wieder davon geträumt, dass mein Fenster kaputt war. Oh.
Ja, sowas bleibt auch tief in einem verankert, hast du recht.
Ich hatte einfach immer im Traum einen Monolog, also ich habe mich einfach immer im Traum aufgeregt. Aber so richtig aufgeregt, dass ich wieder meinen Vermieter anrufen muss. Ah, war grauenhaft. Ah, grauenhaft. Der mich halt aufgewacht. Dann war ich wach und war pisst.
Direkt top aufgewacht.
Pass auf, ich predikte, heute Nacht träume ich von der zweiten Folge von Darwin's Game. Und wach dann so aus und wie dann auf. Was war das denn für Kack?
Plot-Twist, das war der Folge war richtig gut. Und dann hockt sie am PC und wollte Folge 3 machen und merkt sie, was zum...
Dieser Anime wird nicht mehr gut. Auch wenn du dein Bestes gibst, Jakob, es ist nicht genug. Er wundert mich, dass in den Credits keine Hilferufe stehen. So. Apropos Hilferufe.
Hilfe.
Oleg und Jakob beschweren sich schon, dass Nein. sie schon wieder viel zu viel gearbeitet hatten in diesem Monat.
Ja.
Und die Pause sei ihnen gegönnt. Wir sind bald wieder zurück, so in 1-2 Wochen. Und dann reden wir über die besten Anime der Dekade. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Meine Hoffnung ist, dass wir Jahr für Jahr vorgehen und ich dann sagen kann, der beste Anime von 2011 war Hanasaku Iroha. Und dann fühle ich mich halt so erfüllt, dann ist mir da egal, wie der Podcast wird. Und dann war der für mich ein Erfolg. Genauso wie der heutige Podcast. War sehr schön mit euch.
Ach, das habt ihr die glorreichen Jahre ja übersprungen.
Ja, das ist ja der Witz.
Du, die 10er Jahre waren gar nicht so kacke. Also in der Quantität ja, aber, schon. Komm. Aber es gab schon so ein paar qualitativ hochwertige Sachen. Tatami Galaxy, großartig.
After Lost, ne, zum Beispiel.
After Lost, großartig.
Es ist auch richtig geil, dass alles, was ihr nennt, habe ich nicht gesehen.
Also, After Lost musst du auch gar nicht gucken. Nein. Aber Tatami Galaxy, hast du andere Filme von Masaaki Iwasa gesehen? Irgendwie Night is Short, Walk on Girls oder
so? Ja, hab ich gesehen.
Tatami Galaxy. Also, wenn du den mochtest, Night is Short, Walk on Girls, dann guck dir Tatami Galaxy.
Ja, ich mochte Lou Over the Wall ganz doll. Der war geil.
So, wir sind jetzt auch über die Mauer. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.
Ciao.